Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Kamen halt so Gefühle, die man noch nie erlebt hat irgendwie, weil, ja, ich weiß nicht, da hat man richtig, ich habe wirklich von meinem kleinen Fußzeh bis zu meinem letzten Haar irgendwie so geschrien, Nazis raus, Nazis raus.
Das ist Ahmed. Er ist in Tunesien aufgewachsen und 2015 zum Studieren nach Chemnitz gezogen. Er ist einer von mehr als 65.000 Menschen, die sich am 3. September 2018 in Chemnitz vor einer großen Bühne versammeln. Die Band Kraftklub hat hier zusammen mit anderen Bands ein Konzert organisiert, als Reaktion auf die Ausschreitungen ein paar Tage zuvor. Rechtsextreme haben da Menschen, die nicht in die Welt passen, gejagt und verletzt. Ahmed erzählt mir, dass er auch gejagt wurde.
Ich bin halt so gestolpert, aber ich durfte auch nicht irgendwie so mein Schmerzen, sag ich mal, auch fühlen oder sowas ähnliches. Weil ich bin einfach weitergerannt, weil ich habe meine Hände gesehen, auch die waren vollblutig und meine Knie waren auch vollblutig. Aber ich durfte nicht irgendwie so meinen Schmerzen fühlen, weil wenn ich meinen Schmerzen gefühlt hätte, da wäre viele Schmerzen gekommen noch, verstehst du?
Das Konzert vom 3. September steht unter dem Motto, wir sind mehr. Bands und Publikum wollen zeigen, die Stadt gehört nicht den Rechtsextremen. Auf der Bühne macht Felix Brummer, der Sänger von Kraftklub, diese Ansage.
Wir sind nicht so naiv, dass wir glauben, dass alle Probleme gelöst sind, nur weil sich ein paar Leute zusammentreffen und hier Musik spielen. Das ist uns bewusst. Aber wir haben auch schon vor 2 Wochen in Chemnitz gewohnt. Und wir wohnen auch noch in Chemnitz, wenn die Kameras wieder weg sind. Und manchmal ist es einfach wichtig, dass man sich nicht so allein fühlt.
Dort sind junge Menschen, alte Menschen und Eltern, die ihre Kinder auf den Schultern tragen. Viele haben selbst gebastelte Schilder und Banner dabei. Da stehen Sprüche wie für ein weltoffenes Chemnitz und grenzenlose Menschlichkeit drauf. Und mittendrin ist auch Ahmed. Ihm ist besonders ein Song in Erinnerung geblieben.
Die Toten Hosen waren da und die haben diese Arschloch gesungen. Arschloch!
Für Ahmed war das mehr als nur ein Konzert. Er hat zum ersten Mal gesehen, wie viele Menschen sich den Rechtsextremen entgegenstellen können.
Wir sind mehr, hat gewirkt, weil die rechte Leute oder die Nazis, klipp und klar nennen vielleicht so, die Nazis haben verstanden, wir sind wirklich mehr. Und wir können wirklich mehr und wir sind mehr. Punkt.
In dieser Episode treffe ich Ahmed in Chemnitz. Er ist alleine in den Osten gekommen, mit großen Plänen und Hoffnungen. Und schon lange vor den Ausschreitungen von 2018 musste er sich immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, bin ich hier sicher?
Ich bin in Zittau und suche weiter nach Antworten. Daniela hat bereits angedeutet, dass ihr Sohn gewaltbereit ist. Was sie mir dazu erzählt, erinnert mich unangenehm an mich selbst und meine eigene Jugend.
Das ist Springerstiefel. Die 90er sind zurück. Episode 4. Gehen oder bleiben.
Hi, Pablo. Freut mich,
Pablo. Ja, sehr gut.
Ahmed und ich treffen uns am riesigen Monument von Karl Marx, mitten in Chemnitz. Hier nennt man den liebevoll Nischel.
Ja, mein Nachname ist ein bisschen für Deutsche, ist ein bisschen schwierig. Da heiße ich Bejaoui mit Nachname.
Bejaoui?
Genau. Manche sagen Déjà-vu, manche wie, ja. Es gibt halt so viele, es gibt viele Varianten, sag ich mal so.
Wir laufen vom Nische aus durch die Stadt. Mein erster Eindruck von Ahmed ist, der Kerl hat Energie für zwei. Er lacht viel, springt von Thema zu Thema und scheint sich richtig zu freuen, dass er mir sein Chemnitz zeigen kann.
So, meine Hobbys sind wirklich erstmal Fußball und Leute helfen, Leute weiterbringen, das ist mein Hobby.
Ahmed arbeitet bei einem Verein für Migrationshilfe und Jugendarbeit. Er unterstützt dort Menschen, die neu in Deutschland sind, bei Behördengängen und auch sonst, bei allen Dingen, die den Menschen dabei helfen, sich in Chemnitz einzuleben.
Und dann halt so am Ende kommen die halt so dann und die umarmen mich und ja, so diese, so irgendwie so dieses Gefühl, dass sie was geschafft haben, das freut mich übelst sehr und manchmal halt so auch Schweine, weil ich, ja, ich kann leider.
Also vor Freude.
Genau.
Ahmed ist 1992 in der tunesischen Hauptstadt Tunis geboren. Aufgewachsen ist er in Susa, das ist eine Hafenstadt am Mittelmeer. 2013 zieht Ahmed dann nach Deutschland. Er studiert Wirtschaftsinformatik in Dortmund, entscheidet sich dann aber für einen anderen Studiengang und zieht dafür 2015 nach Chemnitz, also von West nach Ostdeutschland. Ich betone das so, weil er mir erzählt, dass seine Freundinnen in Dortmund sich Sorgen gemacht haben.
In Dortmund, es wurde mir immer von meinen Freunden gesagt, geh nicht nach Chemnitz oder geh nicht nach Osten. Mhm. Die leben übelst viele Nazis, da wirst du halt so irgendwie halt so jeden Tag dort irgendwie so Probleme kriegen und keine Ahnung und so weiter.
Ich muss zugeben, ich fühle mich heute mitten in Chemnitz auch nicht gerade wohl. Mir fällt irgendwann auf, dass ich mich ständig umschaue, ob nicht doch von irgendwo jemand kommt, mit dem es unangenehm werden könnte. Ahmed hat die Warnungen seiner Freundinnen erstmal gar nicht so ernst genommen. Dann hat er aber schnell gemerkt, dass er hier anders wahrgenommen wird als in Dortmund.
Ja, so ich musste halt so nach 3 Tagen den Bus nehmen. Ich stieg im Bus ein und der Busfahrer sagte mir halt so Vorkarte.
Und ich Was kam, sagt er dazu?
Genau, Vorkarte. Das bedeutet ja. Fahrkarte. Ja. Und ich stieg halt so im Bus ein und ich habe gedacht, dass er mit mir Englisch redet. Und ich habe halt so geantwortet, hello, so do you need my card? Dann, ja, so irgendwie, er sagte, naja, mit Lobern hier sind es drüffig, also die Polizei und keine Ahnung. Und ja, es war wirklich übelst krass. Und ab dem Moment irgendwie habe ich gemerkt, dass, okay, hier irgendwie erstens die Sprache ist nicht so ganz meins, obwohl, dass ich jetzt auch sehr sächseln kann, sage ich mal ehrlich. Und es war halt so dieser Eindruck, erstens die Sprache ist ganz herrlich und dann... 2 Wochen später bin ich auf der Akuska Straße verprügelt worden. Und dann, sag ich mal, nach 3 Wochen habe ich verstanden, okay, die Dortmunder Freunde haben recht.
Also nochmal, weil Ahmed das so unglaublich beiläufig erzählt, er war noch nicht mal 2 Wochen in Chemnitz, als er nachts von Rechtsextremen überfallen wurde.
Ja, so übelst viele Leute sagen die mir auch, wie kannst du jetzt darüber so einfach lachen? Aber ja, ich sag's ja auch immer, wenn ich nicht darüber lache, dann werde ich krank.
Kurz bevor Ahmed im Herbst 2015 nach Chemnitz kommt, sagt die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel folgenden Satz auf einer Pressekonferenz: Wir schaffen das. Sie reagiert damit auf die vielen Menschen, die aufgrund des Kriegs in Syrien auf der Flucht sind. Der Satz ist aber auch eine Reaktion auf das, was im sächsischen Heidenau passiert ist. Dort gab es von Rechtsextremen massive Angriffe auf eine Geflüchtetenunterkunft, auf GegendemonstrantInnen und die Polizei. Angela Merkel selbst wurde bei einem Besuch vor Ort von der Menge beschimpft. Schon vor 2015 entstehen in Deutschland verschiedene islamfeindliche Bewegungen. Erst marschieren mit Hogesa, Hooligans gegen Salafisten, mehrere tausend Menschen durch Köln. Dann ziehen in Dresden die Montagsspaziergänge von Pegida immer mehr Menschen an. Pegida steht für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Im Januar 2015 erreicht die Bewegung ihren Höhepunkt. Damals nehmen 25.000 Menschen teil. Es gibt Dutzende Ableger wie Legida in Leipzig oder Kagida in Kassel. Deutschlandweit wird diskutiert, wie man mit diesen Bewegungen nun umgehen soll. Ob man sie als besorgte Bürger begreifen, ihnen zuhören und ihre Forderungen ernst nehmen soll oder ob es besser wäre, sie zu bekämpfen und ihnen keinen Raum zu geben. Währenddessen wird immer offensichtlicher, dass klar rechtsextreme Akteure im Kern dieser Bewegung sind und die Entwicklung vorantreiben. Heute sind sich ExpertInnen sicher. Die rechtsextreme Szene wurde in den Jahren 2015 bis 2016 remobilisiert und hat sich deutlich radikalisiert. Alte Netzwerke sind wiederbelebt worden, die Gewaltbereitschaft hat zugenommen und Menschen, die zuvor nichts mit der Szene zu tun hatten, sind dazugekommen. 2015, im Jahr von Merkels Wir schaffen das, brennt in Deutschland laut der Amadeo-Antonio-Stiftung im Schnitt jeden dritten Tag eine Geflüchtetenunterkunft. Laut der Stiftung und Pro-Asyl ist die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten fast doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Besonders Menschen aus muslimisch geprägten Ländern wie Syrien, Irak, Afghanistan und der Region Nordafrika sind ins Visier geraten. Menschen also wie Ahmed.
Das war nachts, ich war alleine, ich wartete auf einen Kumpel und plötzlich, ich bekam halt so eine Faust auf meinen Mund. Mhm. Und ich habe wirklich am Anfang gedacht, das ist mein Kumpel.
Ich habe Ahmed gebeten, nochmal genau zu erzählen, was damals kurz nach seiner Ankunft in Chemnitz 2015 passiert ist. In der nächsten Minute sind hier also Beschreibungen von Gewalt zu hören.
Plötzlich, ich drehe mich um und ich bekam halt so dann etwas irgendwie so, naja, so in meine Beine, weil die waren nicht nur eine Person, die waren zu viert. Und eine Person von denen, die war richtig groß, sag ich mal so, die war ja so irgendwie so zwei Meter etwas irgendwie war die schon.
Ahmed hat die Täter nicht angezeigt. Deshalb können wir nicht bei der Polizei nachprüfen, was sie zu dieser Nacht wissen. Es bleiben seine persönlichen Schilderungen. Er erzählt, wie die Angreifer ihn zu Boden gebracht haben. Einer habe ihm ins Gesicht geschlagen und dabei Nazi-Parolen gebrüllt. Doch Ahmed sagt, dass er sich gewehrt hat und glücklicherweise fliehen konnte.
Plötzlich halt so beim Rennen ist ein Auto gekommen. Ich habe mein Handy in dem Auto geschmissen und ich habe gesagt, bitte, bitte Polizei, bitte, bitte Polizei. Und ich habe nur geschrien, Polizei, Polizei. Und ja, Gott sei Dank, der nette Kerl, der im Auto saß, er hat die Polizei angerufen. Er hat auch wirklich auch bis zur letzten Minute auch sogar auch mit mir geblieben.
Zwar habe ihm der ganze Körper wehgetan, aber größere Verletzungen habe er nicht davon getragen. Aber so ein Schock, der bleibt. Bis heute, sagt Ahmed, kann er nicht an diesem Ort vorbeilaufen, ohne dass er an diese Nacht denkt.
Wenn ich dort bin, halt so, ich bin ein bisschen ganz kurz irgendwie so dann getriggert und ja, so, da kommt ein bisschen halt so ein Gezitter dabei, keine Ahnung.
Und dann sagt Ahmed etwas, das mich voll überrascht.
Von den Straßen, wo ich auch halt so, sag ich mal, beleidigt, verprügelt wurde, ich gehe immer dort durch, wo die mich nicht hinsehen wollen, sag ich mal. Da gehe ich. Da bin ich, sag ich mal, mutig.
Er geht extra an die Orte, wo ihm was passiert ist, um allen dort zu zeigen, dass er sich nicht einschüchtern lässt. Vielleicht macht er das aber auch, um sich das selbst zu beweisen.
Ja, ich sag's auch immer jeden Tag, ich sag's zu manchen Leuten, ich bin hier geblieben, um zu kämpfen.
So wie ich Ahmed heute kennengelernt habe, kann ich mir kaum vorstellen, dass er anfangs schwer Anschluss gefunden hat. Heute ist er in der migrantischen Community super vernetzt. Alleine wie er durch die Stadt läuft. Er hält hier ein Pläuschen, switcht da die Sprache und ruft dort quer über die Straße eine Begrüßung. Wie ein Kiezbürgermeister, der einfach alle kennt und den alle kennen. Damals war es aber anders. Ahmed erzählt, wenn er in seiner Chemnitzer Anfangszeit gefragt wurde, woher er kommt oder welche Religion er hat, hat er das Gespräch schnell beendet. Er fühlt sich jedes Mal auf sein Äußeres reduziert und nicht als Mensch gesehen. Diese Erfahrung trifft ihn bis heute.
Die Leute, die offen sein wollen oder die zeigen, dass sie offen sind irgendwie, aber dann merkst du irgendwie im Kopf, die sind übelst dumm. Es tut mir richtig leid fürs Wort. Mhm. Verstehst du? Ich will es auch wirklich sagen, die sind scheiße. Mhm. Verstehst du? Weil das ist halt so eine ganz krasse Reduzierung halt so. Nach 2 Monaten nach meinem Ankommen in Chemnitz habe ich gedacht, ich muss wirklich weg aus Chemnitz. Mhm. Ich muss wirklich weg aus Sachsen eigentlich. Und meine Mutter hat mich auch gepusht irgendwie, du musst raus.
Ahmeds Mutter und sein Bruder kommen zu Besuch nach Chemnitz. Seine Mutter fühlt sich unwohl und ist skeptisch, ob es ihm hier gut gehen wird. Das muss hart gewesen sein, weil von dem, was Ahmed so erzählt, scheint gerade seine Mutter eine extrem wichtige Person in seinem Leben zu sein.
Von meiner Mutter habe ich was gelernt. Und was habe ich gelernt? Dass ich alle Menschen liebe. Und auch, obwohl ich von einer Männergesellschaft gekommen bin, ich bin gekommen mit meinen feministischen Gedanken. Mhm. Und ich habe immer und ich kämpfe immer für Frauenrechte, für Menschenrechte, für Transpersonenrechte, für Lesbenrechte, für Schwulenrechte, für alle Rechte, die der Mensch, sage ich mal, halt so gehabt hat und haben und wieder haben möchte, sage ich mal.
Der Start in Chemnitz ist also schwer und selbst Ahmeds Mutter hat Zweifel. Aber dann passiert etwas. Ahmed lernt eine Frau kennen.
Ja, im Netto hat sie mich angelacht, ich habe zurückgelacht, dann bin ich gleich zu ihr gerannt. Und ja, so dann plötzlich kam halt so das Gespräch Schritt für Schritt und sie hat mich nie irgendwie so gefragt, woher ich komme oder keine Ahnung. Es war für mich auch an dem Moment, okay, ja, ich könnte meine Freundin sein irgendwie. So.
Also es war so das erste Mal eigentlich so die Erfahrung, dass dich jemand jetzt nicht auf dein Äußeres reduziert hat, sondern erstmal als, in allererster Linie als Mensch wahrgenommen.
Genau. Und das war wirklich halt so für mich irgendwie so, wow, du bist ein Mensch. Es ist scheißegal, woher du kommst irgendwie.
Er hat jetzt endlich eine Person, der er sich anvertrauen kann. Nach jedem Rückschlag ermutigt sie ihn weiterzumachen. Durch sie findet er auch immer mehr Freundinnen und so langsam baut sich Ahmed ein neues Zuhause auf. Doch dann kommen 2018 die Ausschreitungen.
Wir machen hier nochmal eine Reise zurück, ein paar Tage vor die Wir sind mehr Konzerte. Im Sommer 2018 eskaliert in Chemnitz ein Streit. Zwei Männer stechen mehrmals auf einen anderen Mann ein. Wenig später stirbt er im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die zwei mutmaßlichen Angreifer sind aus dem Irak und Syrien geflohen. Gegen sie wird Haftbefehl erlassen. Schnell macht die Nachricht in den sozialen Medien die Runde, vor allem in rechten Kreisen, über einen getöteten Deutschen, erstochen durch zwei geflohene Menschen. Was dabei untergeht, dass der Getötete selbst von Rassismus betroffen war. Schon traurig ironisch, dass viele Rechtsextreme einen Nicht-Weißen anscheinend erst dann als Deutschen anerkennen, sobald er von Geflüchteten getötet wird und es in ihre Agenda passt. Nur wenige Stunden nach der Tat folgen 800 Menschen dem Demoaufruf einer rechtsextremen Hooligan-Gruppe. Sie laufen durch die Innenstadt, rufen Parolen wie »Wir sind die Krieger, wir sind die Fans, Adolf Hitler Hooligans« und stoßen Polizeikräfte zu Boden. Ein Video geht viral. Darin zu sehen, Menschen, die von einzelnen Personen aus der rechtsextremen Demo heraus gejagt und rassistisch beleidigt werden. Im Zuge dieser Demo werden mindestens 5 Menschen aus rassistischen Motiven angegriffen. Bundesweit und auch international ist von Hetzjagden die Rede. Alle schauen jetzt nach Chemnitz. Am nächsten Tag findet eine weitere rechtsextreme Demo statt. 6.000 Menschen laufen durch die Straßen von Chemnitz. Aus ganz Deutschland reisen Rechtsextreme an. Von Pegida, von der NPD, der AfD, vom Dritten Weg, von der Identitären Bewegung. Führende Köpfe der deutschen Szene laufen Seite an Seite. Der Berliner Verfassungsschutz spricht von einem Schulterschluss von Rechtsextremen mit der AfD.
Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit.
Wir sind gerade in einem Fahrstuhl, als wir dieses Lied singen. In einem Gebäude, keine 100 Meter von der Stelle entfernt, wo Ahmed damals weggerannt ist. Er ist an diesem Tag zwar entkommen, aber, und irgendwie verwirrt mich das, allerspätestens da hätte ihm doch klar werden müssen, dass er hier in Chemnitz kein sicheres Leben führen kann. Ich an seiner Stelle wäre nach dieser Eskalation direkt weggezogen. Irgendwohin, wo ich nicht alltäglich Angst davor haben muss, dass ich beschimpft, gejagt oder zusammengeschlagen werde.
Und sind auch wirklich an der Zeit auch übers Viele abgehauen. Das stimmt, so 18, 19 sind viele abgehauen. Die haben, ja, ist leider diese Ängste, dass die Leute auch gesagt haben, die Migranten gesagt haben, ich muss hier weg, weil ich schaff's hier nicht zu leben mit Leuten, die vielleicht auch irgendwann mal in meine Wohnung sein werden.
Mhm. Okay, aber wenn du ja dann auch gesehen hast, dass echt viele Leute dann auch weggezogen sind, was hat das dann mit dir gemacht? Hattest du dann irgendwie vielleicht sogar das Gefühl, ich werde hier alleine gelassen oder so? Wie hast du dich da gefühlt?
Ja, wie gesagt, um ehrlich zu sein, ja, ich habe ja mein ganzes Leben gekämpft. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, so, wenn ich nicht hier bleibe, dann wer bleibt dann? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ich kämpfe weiter und ich bleibe hier und ich werde die Leute ermutigen, um hier zu bleiben.
Ahmed gibt zu, dass er nach den Ausschreitungen von 2018 schon überlegt hat, wegzuziehen. Aber immer wenn ihm damals dieser Gedanke kam, hat er gedacht,
genau wie die sagen, wir werden siegen, ich sage auch, wir werden siegen. Genau. Weil wir sind mehr.
Ich glaube, ich habe selten einen Menschen wie Ahmed kennengelernt, der so positive Schlüsse aus so negativen Erfahrungen zieht. Irgendwie bewundernswert, aber mir geht das noch nicht in den Kopf. Wie macht er das? Wie kann er weiter so optimistisch bleiben? Und wie sieht er das heute, 6 Jahre später? In der nächsten Episode zeigt mir Ahmed den Ort, wo er immer hinfährt, wenn ihm alles zu viel wird.
Wir sind mehr. Diesen Satz ruft auch Daniela, die Jugendarbeiterin, Anfang 2023 auf einer Demo in ihrer Heimatstadt Zittau. Zwei Lager stehen sich damals gegenüber. Eine rechte Demo und ein bunter Gegenprotest. Eigentlich sind die beiden Lager durch eine Hauptstraße voneinander getrennt. Doch eine Lautsprecherdurchsage auf Seiten des Gegenprotests warnt, dass sich eine Gruppe rechtsextremer Jugendlicher am Rand ihrer Demo aufhalten würde. Passt bitte auf euch auf, heißt es. Nach allem, was wir zu diesem Abend in Erfahrung bringen konnten, sind es Fotos von eben diesen Jugendlichen, auf denen Daniela ihren Sohn erkennt. Für sie ist damals eine Welt zusammengebrochen. Sie hat mir schon erzählt, wie sie sich heute selbst erklärt, dass ihr Sohn in rechtsextreme Kreise geraten ist. Was ich bisher noch nicht weiß, was eigentlich ihr Sohn selbst dazu sagt. Auf unserem Spaziergang durch den Stadtpark von Zittau erzählt mir Daniela von dem Moment, als sie ihren Sohn nach dem Demoabend zum ersten Mal konfrontiert hat.
Ich hatte ja ganz viele Fragen im Kopf eigentlich. Hatte mir davor Informationen eingeholt und habe ihn halt darauf angesprochen, ob er dort jetzt in der Gruppe ist und was sie überhaupt so machen und was sie überhaupt dort an dem Abend auf der Demo vorhatten. Und es ist aber so, dass er zu dem Zeitpunkt alles abgestritten hat. Also er wäre nicht in der Gruppe und die waren ja nur gucken und die wollten ja gar nichts tun und ja, genau.
Und du hast aber schon gespürt, ja, Moment mal, das ist nicht die ganze Wahrheit.
Ja, es war ja an dem Abend offensichtlich. Also
Daniela sagt, die Jugendlichen haben allein durch ihr Auftreten bedrohlich gewirkt. Sie waren schwarz gekleidet und vermummt und einige hätten Mundschutz getragen. Und dann sei an diesem Abend etwas passiert.
Ich weiß auch, dass es nach der Demo gab es auch noch körperliche Auseinandersetzungen.
Da wurden dann Leute von eurer Demo überfallen, ja, oder was da passiert?
Genau. Ja.
Laut einem Zeitungsbericht sollen an diesem Abend mehrere vermummte Jugendliche auf zwei Teilnehmende des bunten Gegenprotests losgegangen sein, als die gerade auf dem Weg nach Hause waren. Einer der beiden Personen sei dabei ins Gesicht geschlagen worden. Daniela sagt, dass nur wegen diesem mutmaßlichen Angriff nach der Demo überhaupt Bilder der Jugendlichen in lokalen Chatgruppen und sozialen Medien herumgegangen sind. Jetzt verstehe ich natürlich auch nochmal mehr, warum es sie so geschockt hat, auf den Bildern ihren Sohn zu erkennen. Was mir aber noch nicht ganz klar ist: Daniela scheint ihrem Sohn so einen Angriff ja auch irgendwie zuzutrauen. Sie hat mir erzählt, dass er Kampfsport macht und ordentlich Muskeln aufgebaut hat. Aber das machen viele und die wenigsten davon üben im normalen Leben Gewalt aus. Wie kommt's also, dass sie als Mutter direkt diese Befürchtung hat? Die Antwort bekomme ich unvermittelt, als ich frage, welche Sorgen sie sich um ihren Sohn macht.
Das ist nach wie vor dieselbe Befürchtung. Er hat noch einige Anzeigen wegen Körperverletzung laufen. Dass er irgendwann mal weg ist und ich das nicht weiß, weil er im Knast gegangen ist und ich nicht wusste, wann er die Verhandlung hat. Das weiß er auch, das sage ich ihm auch. Ja, und dass er sich damit ja auch seine Zukunft verbaut. Ne? Ist die Wohnung nicht zu halten und dann ist er vorbestraft. Dann wird es schwer genug, dann irgendwann mal wieder Fuß zu fassen.
Weißt du, worum es da so geht?
Angeblich einmal um so Türsteher-Tätigkeiten oder Rausschmeißer auf einer guten Kumpelparty. Ja, dann irgendwelche Begegnungen auf offener Straße. Und ja, es sind immer, wenn so Gruppierungen aufeinander getroffen sind. Dann, ich glaube, er war nie allein.
Daniela sagt, dass sie von der ersten Anzeige wegen Körperverletzung schon erfahren hat, als sie noch nichts von der rechtsextremen Orientierung ihres Sohnes wusste. Also vor der Demo Anfang 2023. Weitere Anzeigen würden aus der Zeit danach stammen.
Ja, und bei Gruppierungen, dann geht es auf der anderen Seite dann um nicht rechte junge Menschen.
Das weiß ich gar nicht, so bin ich mir auch gar nicht so sicher. Aber ich denke, es war auf alle Fälle in dem Kontext, wo er mit seinen Jungs da unterwegs war.
Ja.
Ja. Dass das jetzt so wirklich, wir suchen uns jetzt hier jemand von der anderen Seite und den möbeln wir jetzt klar zusammen. Nee, das glaube ich nicht.
Ja.
Aber ja, trotzdem in der Gruppierung halt, ja.
Viel weiß sie ansonsten über die Hintergründe der Anzeigen nicht, sagt sie. Nur, dass er teils freigesprochen wurde, teils die Verfahren aber noch laufen würden. Ihr Sohn hätte damals schon nicht mehr bei ihr gelebt und würde auch wenig mit ihr darüber sprechen. Für Daniela ist das alles schwer zu begreifen.
Wie kann man in dem Alter, ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt bereit dazu sein kann. Also ich bin ja sowieso ein Mensch, ich denke wie viele, der jegliche körperliche Gewalt ablehnt. Und für mich wäre es eine enorme Hemmschwelle, das überhaupt irgendjemandem weh zu tun, geschweige denen dann irgendwie zusammenzuschlagen. Ne? Aber er braucht immer diese Anerkennung. Und das sagt er ja auch, dass das bei diesen Schlägereien, dass das so sein Hauptmotiv ist. Er sagt, weißt du, wie geil sich das anfühlt, wenn ich da einen zusammenknüppel, der eigentlich den Status hier oben hat Und dann stehen da 12 seine Kumpels drumherum und sehen einen am Brunnen liegen. Und ich kann es sogar verstehen, also ich kann es nachvollziehen, nicht die Sache an sich, aber das Gefühl. Und das bestätigt mir wieder, das ist genau das, was er braucht. Und das hat er halt leider zum falschen Zeitpunkt genau in so einer rechten Gruppierung gefunden.
Mhm. Ich kann das auch voll nachvollziehen, beziehungsweise hab's auch selber so erlebt. Ja, dass das einfach auch Spaß macht, jemanden zu hauen. Das ist ja das Schlimme, das ist ja gerade das Gefährliche. Und die Reue kommt dann hinterher. Und genau, wenn man dann noch so rundherum eine Gruppe hat, die einem dann auch so die Schulterklopfer gibt dafür und so. Ja, das ist wie ein Rausch, wie eine Droge.
Ja.
Anerkennung durch Gewalt. Ich muss zugeben, dass mir dieses Prinzip überhaupt nicht fremd ist. Gewalt war bei mir schon in frühester Kindheit ein großes Thema. Nicht nur durch die 90er Jahre Neonazis, die sie draußen vorgelebt haben. Sich prügeln, stark sein, hart sein, wehe du heulst, wehe du petzt. Das schien in meinem Nachwendeplattenbau eigentlich überall zu gelten. Gewalt war nicht Grenzüberschreitung, sondern was Normales. Und so richtig eingegriffen hat niemand. Im Gangster-Rap habe ich diese Welt dann genauso wiedergefunden. Auch hier waren die coolsten immer diejenigen, die am skrupellosesten aufgetreten sind, die sich noch mehr getraut haben als andere. Ich habe auch selber Gewalt erfahren und irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich dann zukünftig doch wohl lieber Täter sein möchte als Opfer. Leider gab es in meiner damaligen Vorstellung für mich dazu keine Alternative. Meine Gewalt hat sich nicht gegen Menschen wie Ahmed oder gegen politische Gegner gerichtet. Sie war eher willkürlich und sollte in erster Linie Typen treffen, die eigentlich genauso auf hart gemacht haben wie ich ja auch. Leider hat es dabei aber auch Unschuldige und Schwächere getroffen. Daniela und ich setzen uns nach dem Spaziergang in ihr Büro. Das Gespräch entwickelt sich nun in eine andere Richtung. Dass ich selbst auch mal zugeschlagen habe, scheint Daniela sehr zu interessieren. Die Interviewsituation dreht sich um. Jetzt ist sie diejenige, die mir Fragen stellt.
Tut dein das hinterher leid?
Ja, schon, ja.
Echt?
Glaub schon, ja.
Hat man keine Angst? Also ich sag zu meinem Sohn immer, irgendwann findest du auch mal deinen Meister. Also dann bist du mal zusammengeknüppelt. Und dann sage ich auch immer, ein falscher Schlag und du kannst den Menschen in den Rollstuhl setzen, wenn nicht sogar tödlich verletzen. Ja, nee, passiert schon nicht. Ich weiß schon, wo ich hinschlagen muss. Aber denke ich, also es ist wahrscheinlich so, dass wenn ich mich bereit dazu erkläre, in dem Moment zuzuschlagen, schaltet es wahrscheinlich alles andere von mir ab, oder? Also so erkläre ich es mir. Also ich kann es mir nicht so richtig erklären, wie man diesen Schritt so wagen kann, da jemanden so zusammenzuknüppeln.
Bei mir war das so, ich hatte eigentlich die ganze Zeit Angst. Und ich hatte immer das Gefühl, boah, wenn es drauf ankommt, ich muss mich immer behaupten. Weil wenn man verliert, ist peinlich, dann ist man nur noch Opfer. Und das hat mir so eine Angst gemacht. Und dann so ein Moment, wenn ich nicht derjenige bin, der Angst hat, sondern jemand anders, das ist dann so ein totales Hochgefühl.
Ich kann nur sagen, wie es sich für mich in meiner Jugend angefühlt hat. Wie es Danielas Sohn geht, warum er zuschlägt, ob er Angst hat, ob er es bereut. Ich hätte ihn all das gern selbst gefragt. Daniela sagt aber, er möchte nicht mit mir sprechen. Daniela und ich sind in diesem Gespräch mit den Gedanken sehr im Kopf der Menschen, die zuschlagen. Klar, es geht um ihren Sohn und sie will verstehen, wie er tickt und wie sie ihn rausholen kann. Natürlich macht sie sich riesige Sorgen, dass er jemanden irreparabel verletzt, dass er selbst mal schwer verletzt wird, dass er sich sein Leben verbaut. Aber der Schaden, den man anrichtet, wenn man zuschlägt, liegt als allererstes bei den Betroffenen. Sie müssen das Gewalttrauma verarbeiten, mit körperlichen und psychischen Schäden zurechtkommen, mit Stress, Angst und Trauer, in manchen Fällen ein Leben lang. Jemand wie Ahmed muss darüber lachen, wenn er von seinen Erlebnissen erzählt, weil er sonst davon aufgefressen wird. Seit einigen Jahren steigen die Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund in Deutschland wieder an. Das sagt die offizielle Statistik des Bundeskriminalamts. Auch eine Opferberatungsstelle in Ostdeutschland, an die sich Betroffene von Gewalt wenden können, hat uns das bestätigt. Und noch etwas haben wir dort gehört. Dass die TäterInnen heute jünger sind als noch vor ein paar Jahren. Nach Danielas Erzählung frage ich mich, breitet sich in Ostdeutschland gerade wieder eine rechtsextreme Subkultur unter Jugendlichen aus? Eine Subkultur, für die Gewalt ganz klar dazugehört. Ich muss an Christian denken. Das war der Ex-Neonazi, den ich in der ersten Staffel von Springerstiefel getroffen habe. Von ihm wollte ich wissen, wie das damals in den 90ern wirklich war mit der Gewalt. Der wollte dazu keine richtig klare Aussage treffen.
Mein Zugang zu Gewalt. Es war situationsabhängig, wenn wir halt irgendwo hingefahren sind und die Situation und ja, war halt doch schon mehr ein Verteidigungsmodus, ne?
Ich habe Daniela den Podcast vor unserem Treffen geschickt.
Was hast du nur gedacht, wenn du im Podcast gehört hast, so zu den Ausführungen von Christian?
Ich habe so wieder gesehen. So total schwammig, immer ausweichen oder verneinen. Ne? Also das war auch so immer in unseren Gesprächen ähnlich immer so. Ne?
Ja, interessant. Ja, ja, krass. Was meinst du, warum streitet er sowas vor dir ab? Also schämt er sich oder hat er ein schlechtes Gewissen?
Ach, das wäre schön. Ich glaube, das ist es nicht. Ich weiß es nicht. Also wenn das der Grund wäre, wäre es gut für mich, sage ich jetzt mal. Aber dafür ist er zu fest in all den anderen Sachen, die er dann dabei erzählt.
Die anderen Sachen. Damit meint Daniela die Überzeugung und Ansichten, die sie in Gesprächen von ihrem Sohn zu hören bekommt.
Wir brauchen ja keine Ausländer, die unsere Frauen vergewaltigen und die unsere Frauen schlagen. Ne, das ist so ein Statement. Dann ganz klar gegen, es gibt wohl, ich ganz ehrlich, sag dann auch manchmal meinem Sohn, wo hast du das denn her? Ich habe das noch nie gehört, dass zum Beispiel frühkindliche Sexualpädagogik schon im Kindergarten eingesetzt werden soll. Und das wird aber so wiedergegeben wie, jetzt bringt man den kleinen Kindern schon bei, ich sage es mal ganz platt, wie Sex funktioniert. Dann ganz klar Themen wie Schwule und Lesben. Das hat Gott nicht gewollt. Das ist nur eine Krankheit.
Seid ihr christlich geprägt?
Nein, überhaupt nicht.
Was meinst du, wo hat er das her? Ich glaube, das mit diesen frühkindlichen Sexualerziehung und so. Ich glaube, das war doch mal so eine Facebook-Tafel oder da ging das irgendwo mal rum, oder? In so rechten Kreisen.
Ich glaube, dass er ganz viel mediale Themen, virale Themen aufsaugt und die dann ungefiltert aufnimmt.
Weißt du so grob, welche Kanäle er so konsumiert?
Ich gehe jetzt mal ganz spontan so von den üblichen aus, was so TikTok, Twitter, Instagram.
In den Gesprächen mit Daniela fallen mir immer wieder Parallelen zu den 90ern und Nullerjahren auf. Aber es gibt etwas, das heute definitiv anders ist als damals. Die Rolle der sozialen Medien bei der Verbreitung von rechtsextremen Gedankengut, vor allem unter Jugendlichen. In einem aktuellen Bericht der Bildungsstätte Anne Frank sagen Experten, dass sich zum Beispiel auf TikTok ein mediales Paralleluniversum aus rechten bis rechtsextremen Accounts gebildet hat, in dem die Meinung junger Menschen gezielt beeinflusst werden soll. Im Fazit des Berichts heißt es, dass im deutschsprachigen TikTok gerade die Rechten den Ton angeben. Ohne echte Konkurrenz. Was Daniela über die Aussagen von ihrem Sohn erzählt, haben uns so ähnlich auch Sozialarbeitende und LehrerInnen aus anderen ostdeutschen Städten berichtet. Was auf Social Media passiert, sickert sofort auch in die reale Welt. Rechtsextreme Aussagen, Fake News und Verschwörungserzählungen aus viralen TikToks sind schon kurze Zeit später auch auf Pausenhöfen und in Jugendhäusern zu hören. Corona, Krieg in Europa, Inflation, Klimakrise. Dazu der Daueralarm über Social Media. Pubertät ist für sich allein ja schon anstrengend genug, aber heute jung zu sein, das stelle ich mir wirklich absolut überfordernd vor. Ich kann nachvollziehen, dass sich junge Menschen gerade besonders nach einfachen Antworten, nach Lösungen für die vielen Krisen sehen, dass sie stark reagieren, wenn sie das Gefühl haben, endlich mit ihren Sorgen gehört zu werden. Offensichtlich gelingt es rechtsextremen AkteurInnen gerade sehr gut, jungen Menschen wie Danielas Sohn genau das zu bieten. Sie konsumieren rechtsextreme Inhalte auf Social Media, finden Zuflucht in den Jugendtreffs der älteren Neonazis und erhalten in rechtsextremen Gruppen Anschluss und Anerkennung. Soziale Blasen entstehen, sowohl in der digitalen als auch in der realen Welt, und Schritt für Schritt formt sich ein geschlossenes Weltbild, gegen das man nur sehr schwer ankommt.
Na, also ich versuche es ja immer wieder runterzubrechen und zu sagen, wo hast du denn das her? Und was meinst du denn damit? Nee, dass er sich selber auch mal hinterfragt. Ja. Und wie gesagt, ich hoffe, dass davon was hängen bleibt. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass seine Meinung jetzt über die ganzen Jahre hinweg schon recht stabil ist. Ja, in seiner Denkweise.
Was für mich in all unseren Erklärungsversuchen aber bisher zu kurz kommt, ist, wie tief diese rechten Denkmuster in unserer Gesellschaft verwurzelt sein müssen. Warum sonst kommen sie immer wieder so schnell an die Oberfläche? Rassistische, homofeindliche, antisemitische Gedanken entstehen ja nicht aus dem Nichts. Sie werden weitergegeben. Und auch da sind wir schnell wieder in den 90ern. Was damals an breiter rassistischer Gewalt, Hetze und Ideologie nicht aufgearbeitet wurde, ist offensichtlich auch heute noch zu spüren. In der nächsten Episode telefoniere ich nochmal mit Daniela. Ich will wissen, ob sich ihr Verhältnis zu ihrem Sohn verändert hat seit unserem Treffen in Zittau. Ob sie es mittlerweile geschafft hat, zu ihm durchzudringen. Und ich will mit ihr sprechen über einen Vorfall, von dem sie mir ganz am Ende erzählt hat. Weil ich mich frage, machen wir gerade dieselben Fehler wie damals in den 90ern?
Und ich versuche zu verstehen, woher Ahmed seinen Optimismus holt. Weil ich merke, dass mich seine Aussagen irgendwie ein bisschen irritieren.
Wir hören uns.
Ich denke, dass es mittlerweile so offensichtlich ist, dass ich es wissen müsste. Vielleicht ist es auch ein bisschen, weiß nicht, sich nicht trauen. Also wie spricht man eine Mutter drauf an, um ihr zu sagen, ich sag's jetzt mal ganz platt, hey, wissen Sie, dass Ihr Sohn eigentlich Nazi ist?
Ja, ich glaube, Chemnitz zu verlassen werde ich nur mit dem Tod, sag ich mal so ernst. Weil, ja.
Naja, aber du kannst ja deine Räume auch suchen. Ja. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wie wird es sein, wenn dein Kind in eine Schule geht und da sind halt von 30 Kindern 20 Nazi-Kinder?
Das war Springerstiefel. Die 90er sind zurück. Episode 4, Gehen oder Bleiben. Wenn euch der Podcast bis hierhin gefällt, erzählt es gern weiter und lasst ein Abo da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. So verpasst ihr auch keine weiteren Episoden. Die nächste und finale Episode erscheint nächsten Dienstag. Wer darauf nicht warten und lieber gleich schon alle 5 Folgen am Stück hören will, kann das aber auch schon tun, und zwar in der ARD-Audiothek. Dort ist der ganze Podcast jetzt schon verfügbar. Springerstiefel. Die 90er sind zurück. Ist eine Produktion von ACB Stories, MDR und RBB Fritz. Host bin ich, Hendrik Bolz. Co-Host und Reporter, Don Pablo Mulemba. Producer, Jan-Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Redaktion und Story Development, Viola Funk, Don Pablo Mulemba, Jan-Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Schnitt, Musik und Sounddesign, Marc Übel und Dennis Hürter. Redaktions- und Produktionssupport, Rasha Khadur, Theresa Krampfel, Carlos Steurer, Lisa Tuttlies, Merle Fenske und Isabel Wob. Sensitivity Reading, Naomi Bechert. Artwork, Jonathan Gehlen, Daniel Wojtyszek und Mois Jumba. Executive Producer, Viola Funk. Redaktion MDR, Chiara Battaglia und Olivia Gattermann. Distribution MDR, Richard Gleitzmann und Hanna Lohoff. Herstellungsleitung MDR, Ralf Lübben.
Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp, der auch eine Reise in die Vergangenheit macht, die heute irgendwie aktueller denn je wirkt. In Opa, lass reden spricht TikToker Markus mit seinem Opa Jo über seine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Wie war das, als die Bomben in Berlin gefallen sind? Und welche Verbindungen hatte Markus' Familie zu den Nazis? Opa Jo erzählt viel und fürs Erste glaubt Marco auch alle seine Geschichten. Seine Vorfahren hätten nicht mit den Nazis sympathisiert. Doch was ist, wenn sich sein Opa täuscht? Wie glaubwürdig sind seine Erinnerungen wirklich? In Opa, lass reden reisen beide an die Orte von Jos Jugend. Und sie finden Dinge über ihre Familie heraus, die bis nach Florida und in ein ehemaliges KZ reichen. Opa, lass reden, eine deutsche Geschichte, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.